Hallo liebe Diätis, mal wieder ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Diet Your Brain, der Podcast von und für DiätassistentInnen. Und wir haben ja diesen Monat ein sehr wichtiges und sehr aktuelles Thema, und zwar die Planetary Health Diet oder auch die planetare Ernährung. Und da haben wir einen ersten Teil am Anfang des Monats rausgebracht und jetzt kommt der zweite Teil. Im ersten Teil ging es vor allem um den Background und um die ganzen Informationen, sage ich jetzt mal. Und im zweiten Teil sprechen wir darüber, worauf wir denn dann wirklich im Alltag oder auch bei der Patientinnen- oder Klientinnenberatung achten sollten. Oder was kann man denn sagen? Welche Lebensmittel sind denn klimagerecht? Und welche Lebensmittel sollte man lieber vermeiden? Welche Umweltsünden gibt es im Lebensmittelbereich? Und wie setzt man dann eine planetare Ernährung um? Oder wie kann man ein Gericht planetarer gestalten? Und darüber sprechen wir jetzt, und da haben wir uns den passendsten Interviewpartner überhaupt ausgesucht, und zwar Jörg, da er die Planetary Health an der Uni Würzburg und in Fulda unterrichtet. Jörg ist nämlich Arzt und sehr, sehr engagiert und ist auch bei Health for Future und KLUG, das ist die Deutsche Allianz Klima, Wandel und Gesundheit e.V., aktiv und hat ein unglaublich gutes Wissen. Und daran lassen wir euch jetzt auf jeden Fall teilhaben. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir jetzt nochmal so die DiätassistentInnen betrachten, also wir haben ja schon die Aufgabe, die Menschen gesund zu ernähren oder ihnen die Fähigkeiten zu geben. Und bestenfalls würde ich sagen, und ich glaube, ihr stimmt mir dazu, den Patienten oder Klienten auch eine nachhaltige Ernährung nahebringen. Das heißt, nicht missionieren, haben wir jetzt auch schon festgestellt. Aber gibt es irgendwelche tierischen Lebensmittel, die klimagerecht oder klimagerechter sind als andere, die man dann empfehlen kann?
Ja, man kann irgendwo anfangen. Also ich glaube, von dem, wie schädlich es ist, ist es so, dass Rinder ganz, ganz weit mit großem Abstand an der Spitze stehen. Also Rindfleisch ist einfach der schädlichste mit einem großen Abstand, was man machen kann. Und dann gibt es eine Faustregel, die sagt, je kleiner das Tier, desto nachhaltiger kann das Fleisch produziert werden. Das heißt, die Top 10 sozusagen, wenn man von Wiederkäuern kommt, sind dann die anderen Wiederkäuer, also Paarhufer. Das heißt, Lammfleisch zum Beispiel ist auch noch recht treibhausgasintensiv. Dann kommt auch schon Käse und alle Milchprodukte, weil ich eben doch sehr, sehr viel Milch beispielsweise brauche, um so ein Parmesan herzustellen. Und dann geht es einfach der Größe nach unten. Dann kommt Schwein beispielsweise, Geflügel, irgendwann Eier, Fisch. Und dann auch so Sachen wie Insekten, was natürlich gerade auch wieder ein großes Thema ist. Dann kann man sich natürlich wieder die Produktionsmethode anschauen. Und da gibt es große Unterschiede zwischen beispielsweise Weidehaltung und intensive Haltung in Ställen, die mit Futtermittel produziert werden, wobei man dann auch nicht eindeutig sagen kann, was besser oder schlechter ist. Grundsätzlich kann man auch nicht unbedingt sagen, dass ökologische Landwirtschaft besser oder schlechter ist, vor allem bei der Treibhausgasproduktion, weil ökologische Landwirtschaft einfach mehr Fläche braucht, um dasselbe zu produzieren. Und Fläche ist eben auch Landnutzung ist ein großes Thema in der Planetary Health, was Biodiversität, aber auch Treibhausgasemissionen angeht. Aber grob über den Daumen gefeilt würde ich sagen, wenn man das Rindfleisch weglässt, hat man schon einen großen Batzen gemacht. Und dann eben, je kleiner, desto besser.
Das sind schon mal sehr gute Tipps zum tierischen Produkten. Und wie sieht es so mit pflanzlichen Lebensmitteln aus? Ich meine, das sollen ja eigentlich unsere Haupt NährstofflieferantInnen, Gott, gender ich das schon. die Hauptlieferanten sein sollen. Also, aber was sollte ich denn jetzt essen, jetzt auf Deutschland bezogen? Und was sollte ich lieber nicht so oft essen?
Also nochmal vorweg geschickt, wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, kann man gar nicht mehr so viel falsch machen. Wenn man da noch Bock hat und sich dafür interessiert, und es ist ein super spannendes Thema, kann man sich noch in Regionalität und Saisonalität einlesen und ein bisschen ausprobieren und experimentieren. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alles, was Saison hat, nachhaltig bei uns angebaut werden kann, was nicht Saison hat, natürlich nicht. Das geht dann so weit, dass wir uns zum Beispiel, da gibt es eine gute Untersuchung, die sich Tomaten angeschaut hat in unterschiedlichen Produktionen und zum Beispiel die treibhausgasintensivste Tomate ist die, die bei uns im heimischen Gewächshaus im Winter angebaut wird, weil da einfach so viel beheizt wird, dass es einfach ja, ein Grauen ist. Die beste Tomate ist die konventionelle, nicht Bio, die konventionelle Freilandtomate in der Saison. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Abstufungen. Das führt dann aber auch zu so, ja, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, würde man wahrscheinlich Absurditäten sagen, dass zum Beispiel es sehr, sehr oft besser ist, was zu importieren aus einem Land, wo es gerade Saison hat, anstatt es heimisch im Treibhaus, im beheizten Gewächshaus anzubauen. Das trifft zum Beispiel für Salate im Winter oft zu. Aber wie gesagt, wenn man sich pflanzlich ernährt, macht man da schon ganz, ganz viel richtig. Dann kann man sich noch die verschiedenen Produktgruppen anschauen. Beispielsweise Hülsenfrüchte haben sehr, sehr viele Vorteile, weil sie die Böden auch regenerieren. Hülsenfrüchte sind die einzigen Pflanzen, die Stickstoff in den Boden einbringen können durch die Knöllchenbakterien, weil sie sonst nur mit Dünger schaffen. Und auch witzig und sehr, sehr spannend, Nüsse können eine negative Treibhausgasbilanz haben, weil wenn ich eine Nuss will, muss ich einen Baum pflanzen. Und wenn ich es schaffe, das in Gegenden zu machen, in Deutschland wächst die Walnuss super, wo ich nicht künstlich bewässern muss, dann sind Nüsse auch sehr, sehr nachhaltige Produkte. Und da zeigt sich auch wieder die Komplexität des Themas, wenn man ins Detail geht. Wenn ich aber diese Walnuss aus Kalifornien kaufe, wo das Wasser eben super knapp ist, dann ist es auf einmal nicht mehr so ein nachhaltiges Produkt. Und das sind die Feinheiten, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wenn man da Bock drauf hat. Aber wie gesagt, wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, vielleicht noch ein bisschen auf Saisonalität achtet, dann macht man alles richtig. Gleichzeitig ist es auch so, dass nur ungefähr 8% der Treibhausgasemissionen innerhalb der Ernährung von Transport kommen. Das heißt, wenn ich da halt im Winter auch mal Bock habe auf eine Süßkartoffel, dann kommen die meistens im Schiff. Schiffe, also große Frachtschiffe, sind auf pro Kilo gerechnet sehr, sehr effiziente Transportsysteme. Was man natürlich vermeiden sollte, ist alles, was geflogen wird. Das sind beispielsweise Flugmangos oder frische Beeren im Winter, solche Dinge. Das ist in Deutschland leider noch sehr, sehr schlecht gelabelt. Das heißt, das findet man nicht immer raus. Aber auch wenn man sich da auch grob dran hält, was einfach gerade Saison haben könnte und was nicht, dann kann man Flugware auch ganz gut vermeiden und dann kratzt man wirklich noch an den letzten Prozent rum und das kann man dann auch wirklich niemandem, der sich nicht wirklich mit Freude mit dem Thema beschäftigt, zumuten, da auch noch die letzten Prozent rauszukratzen.
Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv du auf Social Media bist, aber würdest du dich trauen, ein Avocado-Toast zu posten, so schön Instagrammable?
Puh, gute Frage. Ich habe kein Insta. Ich glaube, ich würde es machen, aber um eine Message damit zu senden. Es gibt nämlich auch nachhaltig angebaute Avocados. Nicht alle Avocados kommen aus Chile und feuern da Bürgerkriege und Wasserknappheit an. Dasselbe gilt zum Beispiel für Granatäpfel. Es gibt Granatäpfel aus Griechenland, nicht nur die aus Israel. Es gibt Quinoa aus Bayern, es gibt Reis aus Österreich. Und deswegen würde ich das wahrscheinlich machen, um darauf hinzuweisen, dass diese ganzen Klischees, die es gibt, alle mal auf den Prüfstand gehören, weil nicht nur Vegetarier und VeganerInnen essen Avocados. Das wird immer so dargestellt. Aber natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, wo unser Essen herkommt und was wir damit auch für Schäden anrichten können. Hat auch Annalena Bix, das ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, auch Medizinerin, die hat mal gesagt, es ist nicht Privatsache, was wir essen, weil eben das, was wir essen und wie es produziert wird, massive Auswirkungen auf andere Menschen haben. Und deswegen müssen wir uns dessen auch bewusst sein.
Bevor ich dich jetzt gleich frage, wie du dich denn ernährst, das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Es ist halt jetzt, du hast jetzt so viel, unglaublich viel gesagt und dieses Wissen hast du dir über die letzten Jahre angeeignet. Aber was würdest du denn jetzt für Tipps geben, wenn man sich auch damit auseinandersetzen möchte? Wo kann man sich hinwenden? Wo kann man das nachlesen? Du hast ja auch schon ein paar Vereine genannt. Nee, Vereine ist nicht das richtige Wort. Wo beteiligst du
dich? Verbände auch.
Ja, ne? Genau. Ja, Verbände.
Es gibt ganz viel, wo ich sehr viel gelernt habe, ist einfach aus Kochbüchern und da auch nicht nur aus den Altbekannten, sondern ich schäme mich nicht dafür, ich bin großer Otto Lengi-Fan, ich habe aus Genussvoll Vegetarisch, das ist mein Lieblingskochbuch, habe ich so unglaublich viel gelernt, wie man lecker Gemüse kochen kann. Aber es gibt auch andere tolle Kochbücher. Ich mag zum Beispiel die Sachen von Sebastian Kopin. Vielleicht kennt ihr den, Vegane Kochschule heißt das. Auch von Nico Rittenau. Die Sachen sind einfach super gut recherchiert und aufbereitet. Es gibt auch Kochbücher von Johann Rockström beispielsweise, wer da Bock drauf hat, sich das anzuschauen, der bekannte Klimaforscher. Es gibt super Blogs. Eat This, Spring Lane sind meine Favoriten. Zucker und Jagdwurst, wie sie alle heißen. Da findet man super Rezepte und das auch noch gut erklärt, was es damit auf sich hat. Sachbücher habe ich tatsächlich gar nicht so viele gelesen. Es gibt den britischen Journalisten George Monbiot, der hat das Buch Regenesis geschrieben, das steht noch im Regal, das soll sehr gut sein. Aber auch alle diese ganzen Grundpublikationen, also einfach mal auf die Eat Lancet Homepage sich durchlesen, was die dazu sagen haben. Die Homepage von Klug, also von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Da haben wir einen großen Ernährungsbereich. Von Health for Future gibt es ein Positionspapier zur Ernährung, das wiederum auf alles Mögliche verlinkt. Und auch super die Planetary Health Academy. Das ist ein Startpunkt, glaube ich, für alle, die sich mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen. Tippt das mal bei YouTube ein, Planetary Health Academy. Das ist eine Vorlesungsreihe in vielen Staffeln von Klug, die das ganze Thema von vorne bis hinten durchgehen. Zur Ernährung jetzt auch mehrere Veranstaltungen mit internationalen ExpertInnen. Und auch die PAN, die Physicians Association for Nutrition, kennen viele von euch vielleicht, ist ein Anlaufpunkt. Die haben eine coole Homepage mit auch so kleinen Modulen. Da kann man sich sehr, sehr viel beibringen. Und was ich gefunden habe in meinem Projekt, bei dem ich gerade arbeite, ist, dass es auch von der, ich glaube, EFAD spricht man das aus, European Federation, da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen.
E-Fahrt.
EFAD, genau. Da gibt es einen Online-Kurs, Sustainability in Dietetics. Und auch vom ICDA gibt es ein Toolkit, das speziell für DiätassistentInnen zugeschnitten ist. Da kann man sich unglaublich viel Wissen mal aneignen.
Ach, geil, so viele Informationen, so viele Möglichkeiten, wo wir jetzt nachgucken können. Werden wir alles auf jeden Fall in den Shownotes aufbereiten. Aber Jörg, wie ist es denn bei dir? Wie ernährst du dich und seit wann hast du deine Ernährung vielleicht umgestellt?
Ja, das war ein schrittweiser Prozess. Ich habe es vorhin schon kurz mal angesprochen. Meine Schwester ist vegetarisch, seit sie 14 ist. Ich war immer der kleine dumme Bruder, der seine Würstchen gegrillt hat und ihr mit den ganzen dummen Argumenten, die mich heute verzweifeln lassen, gekommen bin. So, dein Essen ist meinem Essen, das Essen weg. Wir brauchen Fleisch für die Gehirnentwicklung, die ganzen dummen Sachen. Aber genau deswegen, weil ich mich selber noch sehr gut erinnern kann, wie sich das anfühlt, davon überzeugt zu sein, kann ich jetzt, glaube ich, auch sehr gut mit Menschen umgehen, die auch diese Glaubenssätze noch haben. Und ich habe an mir selber gesehen, dass wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich auch ändern kann und diese Glaubenssätze auch abfallen lassen kann. Ich habe so mit, ja, Mitte meines Studiums eigentlich erst, so mit Mitte 20, habe ich angefangen, mich für das Thema zu interessieren, habe, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, mit der App einfach nur tracken wollen, wie viel ich esse. Und dadurch eigentlich bin ich fast schon Vegetarier geworden, habe mich immer mehr auch wissenschaftlich und sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe mir dann auch die anderen Tierprodukte Stück für Stück über Jahre, aber war das ein Prozess, reduziert. Ich würde heute sagen, Flexigan, ich weiß nicht, ob es das Wort wirklich gibt. Ich habe es für mich geschaffen und geprägt. Das bedeutet, ich esse kein Fleisch, ich esse zu Hause auch keine anderen Milchprodukte. Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich vegetarisch, weil es dann einfach sehr, sehr viel leichter fällt. Und ich glaube, wenn man wenig dogmatisch an die Sache rangeht, dann hat man da auch am meisten Erfolg damit. Ich kann alle Menschen verstehen, die sich rein pflanzlich ernähren, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist nur wirklich sehr, sehr schwer umsetzbar aktuell, je nachdem, wie die Umgebungen eben gerade sind. Was natürlich noch auch eine wichtige Frage ist, die sicher auch gleich kommt: Wie sieht es mit Supplementen aus? Wenn man sich rein pflanzlich ernährt, muss man B12 supplementieren, da führt kein Weg drum rum. Es ist aber so, dass viele Studien, beispielsweise auch die Veggie-Studie, ist eine Studie mit Kindern, die haben auch gezeigt, dass Vegetarierinnen und Vegetarier eigentlich die höchsten B12-Deficiencies haben, weil alle vegan lebenden Menschen supplementieren, die vegetarisch lebenden nicht. Die Omnivoren kriegen es übers Fleisch. Deswegen ist es zum Beispiel auch in den USA so, dass grundsätzlich allen Menschen über 65 empfohlen wird, B12 zu supplementieren. Ist auch kein Problem, gibt es in Tropfenform, kann man sich morgens einen Tropfen in sein Müsli machen und die Sache ist gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich supplementiere noch Vitamin D im Winter, weil, so wie sich die Studienlage für mich darstellt, eben im Winter keine adäquate Produktion über die Haut möglich ist und auch über die Ernährung nicht so richtig. Wer Bock hat, kann noch sich so ein Multivitaminpräparat gönnen. Das kostet nicht viel Geld, schadet wahrscheinlich nicht und man deckt einfach gewisse Nährstoffe ab, die vielleicht in pflanzlichen Ernährungsformen schwerer zu bekommen sind. Aber das ist dann wirklich das Feintuning.
Und wie sieht es dann mit Omega-3-Fettsäuren aus? Supplementierst du die auch?
Habe ich eine Zeit lang gemacht, bin ich jetzt wieder weg davon, weil, so wie ich das, den Eindruck, den ich von der Studienlage habe, ist, für gesunde, junge, sich gesund ernährende Menschen die zum Beispiel auch Omega-3 über Leinsamen oder Leinöl zu sich nehmen, nicht einen riesen Benefit hat. Für beispielsweise kardiovaskulär vorerkrankte Menschen kann sich das anders darstellen. Deswegen supplementiere ich das nicht. Das ist aber ein Thema, das, glaube ich, in der Literatur auch sehr umstritten ist, ob das wirklich einen Benefit hat. Aber auch hier zählt wieder, wer meint, er braucht es, why not go for it?
Und hast du ein paar praktische Tipps, wie du selber deine nachhaltige, selbst ausgewählte Ernährung umsetzt im Alltag?
Ich habe mich natürlich auch super viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mir einfach meine Standards gemacht. Ich glaube, wichtig ist es, dass man sich einmal wirklich die Zeit nimmt, sich intensiv mit dem Thema Ernährung und Essen auseinanderzusetzen. Es ist einfach auch ein wichtiges Thema. Wir müssen es mal klar machen. Wir essen 2 bis 3 Mal am Tag, essen wir, und dafür wissen die meisten Leute sehr, sehr wenig darüber, was sie da eigentlich in sich reintun und wie sie das machen. Ich habe mit Kochbüchern sehr, sehr viel gelernt und habe beispielsweise auch aus den Sachen von Nico Rittenau und Sebastian Kopin gelernt, wie man sich eine nachhaltige oder überhaupt eine Küche gut organisiert. Wichtig ist, Standards zu haben. Meine Standards sind beispielsweise Wraps, das heißt, ich habe einen Vollkornwrap daheim, da kann ich einfach alles reinschmeißen, was gerade im Kühlschrank ist, an Obst, an Hülsenfrüchten, und kann mir das einrollen, eine Soße drüber, und dann schmeckt es super. Dazu gehört noch ein Müsli mit ganz, ganz viel Obst, Nüssen, Samen, getrocknete, also geröstete Kichererbsen, Sojaflakes, was man alles Bock hat, und einfache Curries, das heißt mit Linsen, mit Bohnen, mit viel Gemüse. Wenn man da so ein paar Standards hat, die man wirklich aus dem Ärmel schütteln kann und auch das Zeug immer im Kühlschrank hat, dann wird es schon viel, viel leichter. Ein großes Thema ist natürlich, wie kriege ich die Hülsenfrüchte in meine Ernährung rein? Ich habe so gemacht, oder ich mache es aktuell so, dass ich immer größere Portionen vorkoche, also beispielsweise 1 Kilo Kichererbsen am Sonntagabend, das Ganze dann in der Brühe einfriere und mir dann auftaue, wenn ich es brauche, oder auch einfach mal Kidneybohnen, eine größere Menge, die halten sich im Kühlschrank im Saft auch mindestens eine Woche, die kann man auf die Wraps hauen, die kann ich in mein Curry hauen, die kann ich auch in mein Müsli hauen, das schmeckt fantastisch, schwarze Bohnen in Müsli, wunderbar, so kommt man schnell, kriegt man schnell seine Hülsenfrüchte rein. Bei mir gibt es so gut wie jeden Tag Hummus, weil es einfach so geil schmeckt und so einfach zu machen ist. Rote Linsen ist ein Game Changer, die kann ich einfach in jede Soße, in jedes Curry noch reinhauen, und die sind in 10 Minuten mit garen, super. Und ich habe mein Eiweiß, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Dann alles auf Vollkorn umzustellen, alle Pasta, alles Brot, allen Reis, alles einfach Vollkorn zu machen. Es gibt keinen Grund, die Schale, was eines der wertvollsten Teile der Getreide ist, einfach wegzuschmeißen. Es schmeckt genauso gut. Und mittlerweile vielleicht eines der wichtigsten Dinge, ich freue mich wirklich, das zu sehen, was die Natur uns gerade bietet. Ich gehe super gerne auf Märkte, schaue, was es da gerade gibt. Wenn ich joggen gehe, ich habe es vorher schon erwähnt, sehe ich den Bärlauch sprießen oder ist irgendwann irgendein Obst reif. Und das Ganze, wer dafür Zeit hat und vielleicht auch das Geld, ist die solidarische Landwirtschaft eine super Geschichte. Wer das nicht kennt, das ist eine Art, wie man genossenschaftlich zusammen Landwirtschaft betreibt. Das heißt, ich habe so ähnlich wie eine Biokiste, wo ich einfach von einem Bauern oder einer Bäuerin eine bestimmte Abnahme mache pro Monat, und dann kriege ich eben das, was gerade da ist, und dann kriege ich halt mal eine Knollensellerie, und dann schaue ich halt bei Otto Lengi nach, was es da gibt, und dann sagt er, hey, die kann man einfach in den Ofen packen, und dann kommt ein fantastisches Gericht raus, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Oder dann hat man da mal Postelein, ich muss erstmal googeln, was Postelein ist und was ich daraus machen kann, und das macht mir mittlerweile so viel Spaß, dass ich fast sagen würde, das ist so mein größter Tipp, den ich habe, um sich mit Ernährung so richtig auseinanderzusetzen. Natürlich muss es auch mal schnell gehen. Food Prepping ist ein großes Ding. Ich friere mir oft, oder beispielsweise koche ich mir sonntagabends vielleicht einen riesen Topf von irgendeinem Linsencurry, friere mir da 6-7 Portionen ein. Und wenn ich dann wie morgen irgendwie wieder einen 13-Stunden-Dienst auf Intensivstation habe, dann nehme ich da halt eine große Portion mit und habe dann da, statt dass ich in die Cafeteria gehen muss und das einzig vegetarische Gericht ist vielleicht ein Germknödel, dann kann ich mir da eben mein leckeres Curry kochen und bin da gut versorgt.
Ja, deine Foodstandards sind auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das darf man nicht unterschätzen, weil das reduziert extrem auch die Lebensmittelverschwendung und vor allem Food Waste. Und das ist eigentlich das, warum wir auch immer sagen, so ein paar Standards, selbst wenn es nur, wie du sagst, der Wrap ist, du kannst alles reinpacken.
So ist es.
Boah, aber was war das, dein Müsli mit schwarzen Bohnen? Das klang interessant. Wie machst du das? Habe ich nämlich noch nie gehört. Ja,
die kleinen schwarzen Bohnen kann man einfach kochen, abseihen und ins Müsli tun. Das ist einfach eine kleine Beilage, wie als würde ich da Dinkelflocken reintun oder vielleicht kennen ja diese gerösteten Kichererbsen, die kriegt man auf dem türkischen Supermarkt.
Ja.
Die kann man auch super reinschmeißen, das schmeckt wunderbar. Und da hat man eben dann seine noch eine schöne vollwertige pflanzliche Proteinkomponente, Mineralstoffe mit drin und auch einen besseren Sättigungseffekt. Wenn ich jetzt einfach nur ein Müsli, das zur Hälfte aus Obst und zur anderen Hälfte aus Haferflocken besteht, dann geht natürlich der Blutzucker direkt mal durch die Decke. Kann ich mit Hülsenfrüchten im Müsli sehr gut abpuffern.
Boah, das finde ich sehr geil, weil ich mag auch gar nicht so gerne Quark im Müsli. Das ist mir irgendwie dann immer zu wenig flüssig. Das ist eine sehr gute Idee. Du bringst mich auf sehr gute Ideen.
Ich teile gerne alles, was mir geholfen hat, weil auch mir immer Menschen Dinge geteilt haben, die ihnen geholfen haben. Und so kann man sich natürlich das Leben einfacher machen.
Und hast du vielleicht so ein typisches Gericht oder eine Idee von einem Gericht, was man mit einfachen Mitteln noch neutraler gestalten kann? Also du hast jetzt gerade viele Ideen für Linsen und Bohnen genannt, aber das ist natürlich auch immer cool für die Beratung, wenn man sowas in petto hat.
Ja voll, also wir können mal anfangen mit Brotbelag. Man kann sich auch einfach mal ein Stück Räuchertofu aufs Brot legen statt dem Speck. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, mache ich aber mittlerweile sehr gern. Und ja, ich glaube der Klassiker, den die meisten kennen, ist die Bolo, wenn man einfach das Hack eventuell durch Sojahack oder durch ein anderes Fleischersatzprodukt oder durch Linsen oder durch Perlkraupen ersetzt. Es geht aber auch kreativer. Räuchertofu statt Speck habe ich vorhin schon gemacht. Ich koche super gern Segediner Gulasch, also diesen Krautgulasch. Da kann man sich statt dem Speck einfach den Räuchertofu reinhauen. Da gibt es ganz viel. Das ist natürlich die eine Möglichkeit, was am Anfang vielen hilft, dass man einfach sagt, ich koche immer noch das, was ich kenne, aber ich kann es ersetzen oder verändern, ohne dass ich irgendwas weglassen muss. Aber ich glaube, mit der Zeit kriegt man sehr, sehr einfach Standards, die ganz ohne Fleisch auch auskommen oder mit weniger Fleisch und mit mehr bunter Vielfalt an Gemüsen.
Und du hast ja schon oft saisonal und regional genannt. Hättest du vielleicht jetzt für jede Jahreszeit ein Beispielgericht?
Ja, voll. Ich habe letztens, war ich beim Joggen Bärlauch pflücken und weil ich letztes Jahr Bärlauch Pesto gemacht habe, habe ich jetzt mal Bärlauch einfach milchsauer eingelegt, habe mir daraus eine Soße gemacht, die kann man super mit Pasta machen. Aber auch Spinat fängt jetzt an, alle anderen grünen Blattgemüse, daraus kann man Salate machen, wunderbare Pastasoßen. Ich habe neulich mal so Linsenpfannkuchen gemacht und da dann frischen Löwenzahn mit Rucola draufgehauen, das ist super. Alle Kräuter, die jetzt gerade kommen, da gibt es super viel, was man gerade machen kann. Ich finde, so der Ende des Winters ist so die härteste Saison eigentlich, weil es noch nicht so viel gibt und auch die ganzen Lagerware noch nicht da ist. Aber dann geht's los. Dann kommt irgendwann Mangold. Ich freue mich jetzt schon auf den bunten Mangold. Da kann man coole Rouladen draus machen mit Quinoa-Füllungen und Berberitzen beispielsweise. Das mache ich super gern. Im Sommer ist natürlich die Fülle da. Alles, was Spaß macht, bis zur Aubergine. Tapas, Grillgemüse, Sommerrollen, Shakshuka, Da werde ich wieder viel in der Küche stehen, sehe es jetzt schon kommen. Und alles andere drunter leiden. Das auch in dem Kochbuch von Sebastian Kopin. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich es bewerbe. Ich finde es einfach super. Der hat die Rezepte nämlich nach Saison auch zusammengestellt. Im Herbst kommen die Beeten, Fenchel, Kürbis. Super geil, Spaghetti-Kürbis aus dem Ofen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist auch allein schon haptisch eine Offenbarung. Pilze, deftige Curries, Tajine. Kann man viel machen. Und im Winter dann natürlich alle Kohlgemüse. Ich meine, da werden wir Deutschen immer ein bisschen verspottet als die Krauts, aber die Vielfalt an Kohlgemüse, weil wir haben vom Wirsing über natürlich die klassischen Rot-Weißkohle, Rosenkohl. Es gibt roten Rosenkohl, das ist also so violetten Rosenkohl, das gibt es einfach so tolle
schön.
Sachen, die man da machen kann. Einfach mal einen Rosenkohl im Ofen rösten mit Tahini und Zitronensaft, das ist eine Offenbarung. Wir haben jetzt eine Familie, meine Mutter ist neben der Metzgerei aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Bei uns gab es früher jeden Tag Fleisch. Mittlerweile gibt es an Weihnachten immer einen veganen Nussbraten mit Rotkohl und Klößen beispielsweise. Da gibt es super viel, was man machen kann, gerade auch mit Nüssen im Winter. Habe ich jetzt schon wieder Bock drauf.
Boah, ich krieg auf jeden Fall richtig doll Hunger.
Ich habe auch gerade gedacht, boah, ey.
Bei uns ist ja auch gleich Abendessenszeit, ne? Oder eigentlich schon vorbei. Vielleicht eine gemeine Frage, obwohl ich glaube, ich kann man keine gemeine Frage fragen. Was ist denn so deine größte Umweltsünde im Bereich Essen und Trinken?
Ja, puh, gute Frage. Ich liebe Tahina, also Sesammus, allein schon für die Mengen an Hummus, die ich verzehre. Ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, dass Sesam leider auch unter sehr fragwürdigen Bedingungen oft in der Türkei und im arabischen Raum hergestellt wird. Weiter Punkt sind Zitrusfrüchte, die ich im Winter einfach sehr gerne habe, die aber einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch haben. Zitrusfrüchte sind eigentlich auch der einzige Grund. Es gab ja vor einiger Zeit mal diese Studie, die gesagt hat, dass vegetarisches Leben eigentlich viel schlechter für die Umwelt ist. Das Ganze lässt sich runterbrechen auf Nüsse und Zitrusfrüchte, weil die halt einen sehr großen Wasserverbrauch haben. Und ja, Mandelmus mag ich einfach auch sehr gern. Aber bei den ganzen Sachen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, dann muss man sich da nicht mehr so einen riesen Gedanken machen. Und dann kann man auch ein bisschen entspannter damit umgehen.
Das heißt einfach nur, das ist das Feintuning. Genau.
Ja, es muss halt Spaß weiterhin machen. Also zwischendurch mal ist es auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja ein Unterschied, ob du es jeden Tag machst oder ob es halt einfach einmal die Woche ist.
So ist es, ja.
Okay, wir haben jetzt sehr, sehr viel gelernt. Um jetzt nochmal so ein bisschen Ordnung in unser Brain zu bringen. Was würdest du runterbrechen? Was sind die drei wichtigsten Dinge für eine nachhaltige Ernährung, die wir umsetzen können?
Also an den Dingen, die wir an der Ernährung umsetzen können, wie sagen, Rindfleischkonsum erstmal reduzieren. Das ist der allergrößte, absoluteste Faktor. Dann auch die anderen Fleisch- und Milchprodukte zu reduzieren. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wäre es auch lieber, wenn es anders wäre, aber das sind leider die Klimakiller Nummer 1 mit sehr, sehr großem Abstand. Wenn man dann noch Regionalität als Spaßfaktor mit reinkriegt, kann man das machen. Und ich wiederhole mich, aber es ist so, nicht im kleinen Krieg verlieren, sich nicht auf diese Grabenkämpfe einlassen, so zu tun, als würde man sich dann nur noch von Avocado und Mandelmus ernähren. Das ist nicht der Fall. Wenn man das Ganze dann mit ein bisschen Spaß angeht, dann tut man da schon sehr viel.
Okay. Und welche drei Dinge würdest du sagen, sollten DiätassistentInnen in ihrer Beratung bezüglich der nachhaltigen Ernährung mitgeben an die Patienten und Klienten?
Das ist eine gute Frage, weil ich natürlich aus meiner Position jetzt nicht da bin, um DiätassistentInnen zu sagen, was sie machen sollen, weil ihr seid ja eher die ExpertInnen für das, was ihr tut. Aber ich glaube, aus dem Planetary Health Hintergrund und aus meiner Erfahrung auch, die ich bei meiner Arbeit bei Klug habe, würde ich sagen, einfach Interesse wecken. Das heißt, den Leuten irgendwo schauen, wo ist da ein Türchen offen, dass ich das Thema ansprechen kann, um da mal reinzugehen. Weil Menschen werden nicht allein durch die paar Beratungssitzungen sich das Wissen aneignen und das Umsetzungswissen vor allem aneignen, das sie brauchen. Wir müssen sie prompten, damit sie sich daheim selber hinsetzen und weiter recherchieren. Und das kriegen wir einfach dadurch hin, dass wir Interesse wecken, zeigen, dass es Spaß machen kann, selber auch Spaß daran haben, motivieren. Das geht natürlich nur, wenn man sich selber auch ein bisschen informiert hat. Wir haben vorher schon über ganz, ganz viele Quellen gesprochen. Da sind super spannende Sachen dabei, die Online-Kurse, die Planetary Health Academy. Und dann muss man, glaube ich, gar nicht so sehr inhaltlich werden, sondern einfach sehr, sehr viel Interesse erstmal wecken, Aufgeschlossenheit zeigen, auf die Menschen eingehen, auch die Lebensrealitäten wahrnehmen, die Menschen haben. Und für viele ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt gut, das Thema Nachhaltigkeit anzusprechen. Vielleicht kommt man dann nur über das reine Gesundheitsargument weiter. Für andere, die zum Beispiel vielleicht ein Enkelkind haben, kann man sagen, hey, wie werden das, wenn das Enkelkind auch noch irgendwie blühende Wiesen und Wälder vorfindet und was kann ich damit meiner Ernährung dazu beitragen? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, wo wir sehr viel Feingespür auch brauchen, sowohl im ärztlichen Bereich als auch bei euch DiätassistentInnen.
Wir haben ja meistens PatientInnen, die auch mit einer großen Krankheitslast zu uns kommen und wo dann auch manchmal einfach das Thema Essen auch zu viel ist. Würdest du dann sagen, okay, da schaut man einfach nur an einer einzigen Stelle, damit man nicht alles weiter überfordert, dass man dann sagt, okay, ich kann ja, wenn es jetzt um Protein geht, halt auch genauso Protein erklären, dass es nachhaltiger ist, auch wenn es vielleicht eigentlich gerade die Krankheitslast nicht so zulassen würde.
Ich glaube, auch da gibt es wieder kein Silver Bullet, sondern wir müssen uns auf die PatientInnen einlassen und schauen, wer hat gerade welche Kapazitäten. Es gibt auch Leute, ich habe einen Bekannten, der hat eine Leberzirrhose entwickelt, der hat von heute auf morgen seine Ernährung umgestellt. Das hätte ich ihm wohl nicht zugetraut, aber es war so ein Sturkopf, der konnte das dann einfach und wollte das, weil der wollte seine Enkel noch aufwachsen sehen. Und da lässt sich, glaube ich, wenig im Vorhinein wirklich an klaren Tipps geben, anstatt dass man einfach schaut, mit was kommt dieser Mensch gerade, was sind seine wirklichen Bedürfnisse, was sind die wirklichen Hindernisse, was ihn davon abhalten und da mit einer empathischen Kommunikation an die Sache rangehen Da gibt es auch sehr, sehr gute Literatur oder auch Kurse zu motivierender Gesprächsführung. Habt ihr aber sicher auch alles in der Ausbildung und im Studium schon gelernt.
TTF.
Kommt bei uns bei den im Medizinstudium super zu kurz, sollte man nicht denken. Wie kann ich die Patienten wirklich erreichen? In welchem Stadium der Veränderung befindet sich der Patient gerade vielleicht? Und wo kann ich da gerade reingehen mit welchen Methoden? Ne?
Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, wollte ich dich einfach nur noch fragen, ob du jetzt noch irgendwas gerne loswerden möchtest, ob da noch irgendetwas war, worüber wir nicht gesprochen haben, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viel erfahren von dir und dich ausgequetscht.
Ich will euch einfach motivieren, alle, die zuhören, schaut euch mal an, was Planetary Health ist und was gerade auf diesem Planeten abgeht. Und stellt euch vielleicht auch mal die Frage, wer wollt ihr gewesen sein? Das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Frage, die wir uns gerade stellen können. Was ist euch wirklich wichtig? Und was wollt ihr mal getan haben, für was wollt ihr gestanden haben, wenn ihr euer Leben Revue passieren lasst? Und was heißt das dann für euer aktuelles Handeln? Nehmt euch dann mal einen Moment Zeit, um aus der Zukunft zurückzudenken und stellt euch vor, habt vielleicht eure Urenkelin auf dem Schoß oder von einem Freund und die fragt, was ihr eigentlich getan habt in den entscheidenden 2020er Jahren. Und was wollt ihr dann antworten? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann, glaube ich, rücken sich so manche Fragen im Leben nochmal ein bisschen gerade. Und dann kann es auch wirklich motivierend sein. Und ja, Barack Obama hat, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, hat gesagt, wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise spürt und die letzte, die noch was dagegen tun kann. Und das kann uns motivieren. Und da können wir gerade in der Ernährung und wir sind ExpertInnen für Ernährung. Wir können so viel damit bekämpfen. Wir können gegen chronische Erkrankungen angehen, gegen Pandemien. Wir können dem Klima was Gutes tun, Biodiversität, Verschmutzung. Und dann zu verstehen, dass das Ganze wiederum eigentlich nur auf die menschliche Gesundheit wiederum zurückkommt. Weil wenn wir sagen, wir wollen uns klimafreundlich und nachhaltig ernähren, dann ist es ja kein irgendwie ja, Wert an sich, sondern wir machen das ja nur, damit wir hier auf dieser Erde in 200 Jahren noch leben können. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Motivation, um einfach ins Handeln zu kommen.
Ja, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr schön gesagt. Und ich glaube, das wird einfach sehr viele Leute zum Nachdenken anregen. Okay, das heißt, was darf denn in deinem Kühlschrank du als nachhaltig essender Arzt, was darf darin da nicht fehlen?
Also was immer drin ist, ist Hummus. Also ist einfach mein Lebenselixier. Das kommt in jeden Wrap, das nehme ich jeden Tag mit zur Arbeit und dippe da meine Karottensticks rein. In allen Variationen, den Klassiker ohne alles, aber ich habe da schon die wildesten Kreationen ausprobiert. Und mein selbstgemachter Kimchi. Das ist auch noch so ein Ding, mit Lebensmitteln einfach zu arbeiten, hat mir super viel Spaß gemacht. Einfach mal, man kann alles milchsauer fermentieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Am liebsten Kimchi haue ich mir in die Wraps, kommt auf jedes Curry als Topping mit drauf. Liebe ich unglaublich. Und ja, mein Sauerkraut, auch das ist super einfach herzustellen, super lecker, gesund für die Darmflora. Das ist alles drin. Und was auch gut ist immer, wenn man so eine Standardsoße hat, die man noch auf Dinge drauf tun kann, beispielsweise auf die Wraps oder auf die Pasta. Oder wenn irgendwas vielleicht ein bisschen zu fad schmeckt, vielleicht ein gutes Chili. Das darf bei mir nicht fehlen. Viele andere Sachen. Ich kann auch mal, was ist noch im Kühlschrank? Eine gute Hafermilch ist immer da für mein Müsli, für einen Kaffee. Über Kaffee haben wir noch gar nicht gesprochen.
Was ist denn eine gute Hafermilch?
Ist eine gute Frage. Hafermilch einfach. Ja, ich weiß nicht, warum ich gerade noch gute gesagt habe.
So wie meine Oma immer sagt, gute deutsche Butter. Vielleicht
genau,
ist das dann
gute,
auch
deutsche
die
Hafermilch.
Gefühle. Ja.
Ja. Und es ist natürlich immer, das Gemüsefach ist immer voll mit bunten Dingen. Und das fand ich auch so ein schöner Moment, wo ich verstanden habe, dass man das Buntessen einfach wörtlich zu verstehen ist. Weil einfach die bunte Vielfalt, die wir da im Gemüsefach haben, zum einen Spaß macht und zum anderen auch gesund ist. Weil natürlich die ganzen sekundären Pflanzenstoffe aus den Molekülen, die Pflanzen färben, genau das sind ja die auch gesund sind für uns. Das heißt, je dunkler, je intensiver gefärbten Gemüse, desto gesünder ist es auch. Deswegen liebe ich auch zum Beispiel ja, lila Süßkartoffeln, super, super Sache. Es gibt alles irgendwie gefühlt in lila, rote Karotten, so Sachen. Das macht Spaß, es anzuschauen und ist auch gleichzeitig super gesund.
Du wolltest aber noch was zu Kaffee sagen. Das sollten wir ja gar nicht außer Acht lassen. Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Ja, ich gebe zu, ich liebe Kaffee. Ich trinke täglich ungefähr meine 3 Tassen.
auch.
Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen zu Kaffee und Gesundheitseffekten. Es gibt einiges an Forschung dazu, vor allem auf neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer und Parkinson-Demenzen. Da ist tatsächlich so, dass 2 bis 4 Tassen am Tag wohl die Inzidenzen reduzieren, also eine schützende Wirkung haben. Was vielleicht noch relevant ist, ist Menschen, die einen hohen Cholesterinspiegel haben, die sollten auf ungefilterten Kaffee verzichten, weil der absurderweise recht viel Cholesterin hat. Also eher Filterkaffee trinken anstatt Espresso oder Siebträgermaschine. Vom Nachhaltigkeitsaspekt her braucht Kaffee nicht besonders viel Fläche, aber in gewissen Gebieten auch viel Wasser. Allerdings ist es so, dass das Wasser in den Gebieten, wo Kaffee angebaut wird, oft vom Himmel fällt. Das heißt, es ist nicht so, dass Kaffee besonders viel Grundwasser ansapft. Deswegen ist mein Take auf der ganzen Sache, wie bei vielen anderen Ernährungsentscheidungen auch, es gibt direkt gehandelten, fair gehandelten, nachhaltigen, biozertifizierten Kaffee. Und nach allem, was ich weiß, ist das ein Produkt, das man durchaus zu sich nehmen kann. Auch das macht man ja nicht in Mengen. So ein Kaffee, das sind vielleicht 10 Gramm Pulver. Wenn man das vergleicht mit einem Schnitzel, was vielleicht 200, 300 Gramm hat, sind das natürlich andere Maßstäbe. Das heißt, ich würde sagen, wer gerne Kaffee trinkt, kann das in Maßen mit gutem Gewissen machen.
Das war ein schöner Abschluss, oder Lea?
Das ist ein sehr guter Abschluss.
Mit
Glück gehabt.
Mit Kaffee habe ich mich extra nicht auseinandergesetzt, bin ich ehrlich. Das ist schwierig.
Bei manchen Dingen bin ich auch einfach froh, dass sie nachhaltig sind, beispielsweise Knoblauch.
Oh.
Wenn Knoblauch nicht nachhaltig wäre, ich hätte ein echtes Gewissensproblem.
Oder Zwiebeln.
Oh. Da gibt es viel davon, ja.
Okay, ja, boah, Jörg, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen ganzen Input. Das war jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Folge, auch für uns, weil, wie gesagt, das Thema gibt es bei uns DiätassistentInnen eigentlich noch nicht wirklich. Das ist auch kein Teil unserer Ausbildung. Deswegen umso wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Macht super viel Spaß, da in dem Bereich zu arbeiten.
Ja. Ja, und ihr seid ja auch beim VDD-Kongress und hattet da ja auch eine eigene Session, was ich auch einfach mega gut finde.
Genau. Es gab auch ein VDD Live ja zu dem Thema und zu dem Projekt, was wir gerade mit Luke und dem VDD zusammen machen. Wir freuen uns über die super Kooperation, macht uns sehr viel Spaß.
Genau, und wenn ihr dann noch ein bisschen was nachlesen wollt, gibt es auch in der D&I dann ein paar Informationen. Super. Dirk, dann vielen, vielen Dank. Lea dir natürlich auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr die Folge hört. Vielen, vielen Dank an Jörg für die ganze Zeit und die geduldige Antwortgabe auf unsere ganzen Fragen. Wir hoffen, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet. Vor allem für eure Patientinnen, Klientinnen, aber natürlich auch für euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Unsicherheiten noch habt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Entweder wir beantworten die Frage oder wir geben es weiter an Jörg. Wir freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr jetzt versucht, die planetare Ernährung umzusetzen, vielleicht bei eurem nächsten Einkauf oder bei eurer nächsten Planung fürs Kochen oder bei der Umsetzung fürs Kochen, dann postet das gerne in eure Instagram-Story und verlinkt uns, oder wenn ihr es postet, dann verlinkt uns auch gerne. Dann können wir das nämlich sehen und dann freuen wir uns und gucken mal, was ihr dann so aus unserem Frage-Antwort-Spiel mit Jörg so gelernt habt. Und dann genießt auf jeden Fall den ganzen Input, genießt den ankommenden Sommer oder den beginnenden Sommer und dann freuen wir uns nächsten Monat wieder gemeinsam mit euch in ein neues Thema zu starten. Thank you.